Konferenzen, Enregistrementa zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Den Archiv der Stung Destjoch am Zeche vun den Archiven an der Demokratie, organisiert am Kader vun der Journée Internationale des Archives vom 9. Juni. Schwerpunkte vom Kolloq waren de legale Kader a Reflexionen rundrem d'Archiven an Demokratie. VLA-Präsidentin Corinne Schröder konnte Archivisten aus allen Sparten an Partizipanten am gut gefüllten Saal vom Luxembourg Center for Architecture, kurz LUCA, begrüßen. Ein Witte war an anderem der Präsident vom Deutschen Bundesarchiv, Michael Hollmann. Am Resümee konzentrieren wir uns weiter auf Extrem aus zwei Vierträgen zum Thema. Beiträge waren hei historische Forschung, ein Hürdenlauf von Jean Reitz an Nadine Geislach an Archiverfahrungen über Hindernisse auf dem Weg zum Dokument von Germaine Götzinger. Linken auf Fotosmaterial sie wie Gewinn zu fanden ob 100,7.lu erneut Konferenzen. Der musikalische Teppich, den wir am Hintergrund hören, er später noch einmal als Klängeln enterlüt, als vom Lützebäuer Pianist und Komponist David Janni. Train of Dreams. Als echt lauschten wir eben die längeren Extra aus dem Präsident vom Deutschen Bundesarchiv singen Viertrag, den Michael Hollmann mit Überlegungen zum Thema Das Archiv im demokratischen Verfassungsstaat. Eine Ortsbestimmung. De Michael Hollmann.
Archive zählen zu den ältesten Institutionen überhaupt. Yuval Noah Harari rechnet in seiner kurzen Geschichte der Menschheit, die, denke ich mal, in Luxemburg genauso populär ist wie in Deutschland, die Archive sogar zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren im Wettbewerb von Staaten. Ich möchte ihn zitieren. Die Erfindung dieser Systeme, und damit meint er die Speicher von schriftlichen Aufzeichnungen, also die Archive, also die Erfindung der Archive, erwies sich als schwieriger als die Erfindung der Schrift. Erstaunlich viele Kulturen haben ihr eigenes Schriftsystem hervorgebracht. Immer wieder entdecken Archäologen neue und vergessene Schriften, von denen einige möglicherweise sogar noch älter sind als die sumerische. Doch die meisten davon blieben unbedeutende Kuriositäten, weil ihre Erfinder vergessen haben, ein funktionierendes System der Katalogisierung und Suche von Informationen zu entwickeln. Was die Sumerer, die alten Ägypter, die alten Chinesen und die Inkas aus der Masse hervorhebt, ist die Tatsache, dass sie effiziente Methoden zur Archivierung, Katalogisierung und Suche ihrer schriftlichen Aufzeichnung entwickelten. Außerdem richteten sie Schulen für Schreiberlinge, Beamte, Archivare und Buchhalter ein. Das Zitat endet. Das Staatslexikon aus dem Jahr 1856 formuliert das ein klein wenig anders, aber weniger dramatisch, aber letztendlich genauso. Es ist eine anerkannte Wahrheit und sie hat schon genügend bewährt, dass die geregelte Administration eines Landes auf einem zweckmäßig eingerichteten Staatsarchive beruht. Daraus mag man eins schon direkt lernen. Archive sind kein Merkmal von Demokratie, sondern Archive sind ein Merkmal einer geordneten und geregelten Herrschaft. Und in dem Maße, in dem eine Herrschaft sich auf das Recht und damit auch auf Schriftlichkeit abstützt, in dem Maße gewinnt, wie das Harari gesagt hat, die Institution an Bedeutung, die für den Erhalt und für den Zugang zu diesen Unterlagen, zu diesen Informationen verantwortlich ist. Wer von Ihnen schon mal in Rom auf dem Forum Romanum war, und das werden die meisten von Ihnen gewesen sein, haben direkt unterhalb des Kapitols, das Tabulatorium, wahrscheinlich vor Augen diesen breiten Bau, der oberhalb des Forums direkt jedem klar macht, also hier ist die Herrschaft. Und die Herrschaft basiert auf dem Archiv, auf dem Tabulatorium. Und deshalb ist es bis heute entscheidend, wie sich das Verhältnis von Archiv und Archivträger organisiert, wie die Verfügungsgewalt über die Archive gestaltet ist, zunächst die Urkunden und Briefe, später auch über die Akten, Karten, Pläne, Fotos, Filme und heute reden wir auch über genuin digitale Unterlagen. Grundsätzlich standen Archive immer vor allem ihren Trägern zur Verfügung, Wissen ist Macht, aber eben allen Trägern, ob das jetzt die sumerischen Könige, die römischen Konsuln, die römischen Kaiser waren, oder eben heute auch dem demokratischen Rechtsstaat. Es verwundert daher insgesamt nicht, und jetzt reflektiere ich noch mal kurz in meine eigene akademische Vergangenheit, weil ich eigentlich Mediavist bin, der sich mit der rheinischen Landesgeschichte auseinandergesetzt hat. Es verwundert daher nicht, dass es sich gerade im späten Mittelalter, als es darum geht, die Territorien zu verfestigen und auch gegeneinander abzugrenzen, zu einer sehr starken Vermehrung von Schriftlichkeit kommt und auch zu ganz neuen Formen im Umgang mit Schriftlichkeit. Eines meiner Lieblingsbeispiele, und er gehört geradezu hierher, ist der Trierer Kurfürst Balduin von Luxemburg, der es geschafft hat, seine Kanzlei, samt auch sein Archiv so zu organisieren, dass er all sein Wissen über das, was dem Erzstift Trier, also dem Kurfürstentum Trier gehörte, tatsächlich in wenige Seiten zusammenfassen konnte, die berühmten Balduinäen, sodass es, wenn er durch sein Fürstentum ritt, ihm möglich war, jederzeit quasi am Sattel hängend nachzuschlagen, was gehört mir in diesem Ort und was darf ich hier und was nicht. Ein ganz zentraler Punkt. Ein zentraler Punkt ist dann aber auch die Verfügung über die Unterlagen. Und jetzt erlauben Sie mir einen zweiten Rückgriff in mein spätes Mittelalter, dass sobald die Staaten sich ausdifferenzieren und in den weltlichen Staaten Landstände dazukommen, in den geistlichen Staaten die Domkapitel an Macht gewinnen, es eine Auseinandersetzung um die Verfügung über Unterlagen gibt. In Mainz, mit dem Mainzer Domkapitel habe ich mich ganz speziell beschäftigt, waren das nachher die Domherren, die seit dem Ende des 14. Jahrhunderts den Erzbischöfen ihr Archiv geradezu weggenommen haben. In den Wahlkapitulationen, also in den Versprechen, die jeder neu gewählte, aber noch nicht intronisierte Erzbischof zu unterschreiben hatte, findet sich ab 1396 ein Passus, dass das Archiv in die Hand des Domkapitels gehört und dass die Erzbischöfe bestenfalls das Recht haben, im Einvernehmen mit dem Domkapitel Urkunden für 2 Wochen auszuleihen. Wie modern eigentlich. Aber es zeigt, es ist ein wichtiger Punkt und die Konflikte über die Verfügung von Archivgut, von Informationen sind ein wesentliches Merkmal auch der Archivgeschichte. Ganz aktuell, ich will jetzt nicht nur im späten Mittelalter bleiben, sondern ganz aktuell diskutieren wir in Deutschland, das haben Sie vielleicht mitbekommen, über die Zukunft der Stasi-Unterlagen. Dafür gibt es in der Bundesrepublik eine eigene Behörde, um diese 111 Kilometer Akten, die der Staatssicherheitsdienst in nur 40 Jahren angelegt hat. Und diese Behörde hat, weil der Zugang so kompliziert ist, 1450 Mitarbeiter, immer noch, das waren mal fast 3000. Und bis heute wird darüber gestritten, wem eigentlich die Verfügung über diese Unterlagen zusteht. Sind das die Bürgerbewegten, die vor 30 Jahren oder vor annähernd 30 Jahren die Stasi daran gehindert haben, diese Unterlagen zu vernichten und sie in öffentlichem Gewahrsam zu halten? Oder ist das der Staat? Ich habe kürzlich mit einem Vertreter der Bürgerbewegten genau darüber diskutiert und er sagte, genau dieser Eroberungsakt sorgt eigentlich dafür, dass die Unterlagen jetzt den Bürgerbewegten gehören und nicht mehr dem Staat. Es sei eben kein staatliches Schriftgut. Dass ich eine andere Position einnehme, mag Sie jetzt nicht verwundern. Und ich hoffe, mich am Ende auch durchzusetzen. Nein, ich bin mir sicher, mich durchzusetzen. Aber es zeigt, wie das Spannungsfeld auch heute noch ist, wenn es darum geht, so zentrale Unterlagen, die eben nicht nur Informationen beinhalten, sondern auch einen symbolischen Wert haben. Diese Stasi-Unterlagen sind das Symbol der friedlichen Revolution für viele Menschen, gerade in Ostdeutschland. Das ist eine Frage, die von zentraler Bedeutung ist. Für viele Menschen in den neuen Bundesländern, in den östlichen Bundesländern der Bundesrepublik bedeutet oder ist die Aussicht, dass die Stasi-Unterlagen in das Bundesarchiv kommen, gleichbedeutend mit einem Schlussstrich. Eine der führenden Persönlichkeiten der friedlichen Revolution hat den geplanten Übergang, und wir reden darüber jetzt tatsächlich, den geplanten Übergang der Stasi-Unterlagen in das Bundesarchiv als einen Akt der Versenkung bezeichnet. Daran merken Sie, es gibt den Argwohn der Menschen, dass mit dem Übergang der Unterlagen in ein staatliches Archiv damit auch der Zugriff und die Willkür des Staates in einer ganz besonderen Weise nochmal greifen und gerade dieser demokratisierende Akt der Selbstbefreiung damit zurückgenommen wird. Das stellt uns auch als Archiv vor ganz besondere Aufgaben. Denn heute im demokratischen Rechtsstaat, im Verfassungsstaat, ist es ja nicht mehr ein König, Erzbischof, Fürst oder auch ein Diktator, der über das Archiv verfügt, sondern streng genommen ist der Träger die Bundesregierung, wenn ich jetzt wieder beim deutschen Beispiel bleiben darf. Aber die Bundesregierung selbst ist ja auch keine Institution eigenen Rechts, sondern sie ist eine letztendlich über die repräsentative Demokratie gewählte Institution und damit eine Funktion der Gesellschaft. Wer ist also der Träger des Archivs, des Bundesarchivs? Ich meine, es ist die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland als Ganzes. Und von daher relativiert sich auch die Frage, wie stark der Einfluss von Regierung und Politik auf das Archiv selber sein kann. Jetzt kann ich da Gott sei Dank aus meiner Erfahrung von keinen schwierigen Eingriffen in unsere Arbeit berichten, dass ich noch über Schwierigkeiten berichten werde. Das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Aber dass wir von der Grunddisposition des Archivs keine Probleme haben, das ist für uns, glaube ich, eine wichtige Errungenschaft. Und sie basiert nicht zuletzt auf der grundrechtlichen Fundamentierung des Informationsrechts im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, also in unserer Verfassung. Dort heißt es nämlich in Artikel 5, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Und dann kommt noch was zur Pressefreiheit. Die meisten Menschen lesen diesen Artikel nur, jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Diesen zweiten Halbsatz, der geht ganz, ganz oft unter, nämlich, dass das Recht, sich auf frei verfügbaren Quellen zu informieren, die Grundlage der Meinungsfreiheit ist. Das ist eigentlich so klar wie nur irgendetwas, den meisten Menschen aber nicht, wirklich bewusst. Für uns ist das aber die Magna Carta, was das Bundesarchiv tut, denn wir sehen uns und unsere Unterlagen als solche frei zugänglichen Unterlagen, Quellen, die auch ungehindert zu nutzen sind. Und dann kommt der Absatz 2 dieses Artikels zum Tragen. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Das heißt, die Basis ist unsere Verfassung, der Artikel 5, das Recht auf Informationsfreiheit, und die Ausgestaltung dessen ist dann unser Archivgesetz, von dem das erste aus dem Jahr 1988 stammt, und Neufassung, es ist keine reine Novelle, sondern eine komplette Neufassung aus dem Jahre 2017. Wie gesagt, Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit sind zwei Seiten der gleichen Medaille, und deshalb sehen wir in unserem Gesetz, dem Bundesarchivgesetz, auch ein Informationsfreiheitsgesetz. Auch das spielt in der öffentlichen Diskussion oft eine Rolle, weil der Zugang zu Informationen im öffentlichen Bewusstsein oft viel stärker eine Frage des Datenschutzes ist. Und das sind für uns ganz zwei verschiedene Aspekte auf den Zugang zu Informationen. Der Datenschutz ist eigentlich der Verbot des Umgangs mit personenbezogenen Informationen, es sei denn, es gibt spezialgesetzliche Legitimationen. Also, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist im Umgang mit personenbezogenen Daten verboten. Im Archivgesetz und im Rahmen der Informationsfreiheit sehen wir das ganz anders, nämlich grundsätzlich steht alles allen offen. Es gibt nur einige Regelungen, die ja da auf der zeitlichen Schiene einige Vorbehalte machen. Das heißt, wir haben ähnlich wie die meisten Länder eine 30-Jahres-Schutzfrist für die normalen Sachakte und eine 60-Jahres-Schutzfrist für geheimhaltungsbedürftige Unterlagen. Und wir haben natürlich genauso eine Schutzfrist von 10 Jahren in Bezug auf personenbezogene Unterlagen. Das heißt, wenn jemand stirbt, sind danach die Akten noch 10 Jahre lang unter einem besonderen Schutz. Was wir aber im Gegensatz zum Datenschutzgesetz haben, ist die Möglichkeit der Schutzfristverkürzung. Fast alle dieser Schutzfristen, ja, mit der Geheimhaltung ist das so eine Sache, aber die anderen Schutzfristen sind alle prinzipiell verkürzbar auf Antrag. Und wir sind in diesem Kontext, seitdem wir auch ein Informationsfreiheitsgesetz haben, seit 2006, also sehr, sehr offen. Und die Verkürzung der Schutzfristen ist eigentlich eher die Regel als die Ausnahme. Das heißt, der Zugang, auch diese zeitliche Limitierung des Zugangs, wird immer stärker heruntergefahren. Die Hürden werden abgesenkt. Und damit wird das, was ich auch als Befehl unserer Verfassung sehe, nämlich allgemein öffentliche Quellen zugänglich zu machen, wird damit immer leichter gemacht. Ein Fazit vielleicht. Auch wenn das Bundesarchiv kein Verfassungsorgan ist, das wäre doch etwas vermessen, uns so zu bezeichnen, obwohl es Leute gibt, die sagen, das müsste in diese Richtung gehen, würde ich doch sagen, dass die Funktion des Bundesarchivs Verfassungsrang hat. Es gibt tatsächlich die Forderung nach der Herauslösung des Bundesarchivs aus der Fach- und Dienstaufsicht der Bundesregierung, um uns unmittelbar dem Bundestag zu unterstellen, wie das eventuell beim Datenschutzbeauftragten oder beim Bundesrechnungshof der Fall ist. Jetzt glaube ich nicht, dass es so weit kommen wird, zumal wir auch in der archivischen Wirklichkeit keine wirklichen Probleme haben. Aber es wird damit doch klar, es wird gefordert, dass dieses Bundesarchiv, dem ich den Vorzug habe, vorzustehen, eine Institution ist, die unbeeindruckt und unbeeinflusst von Politik die Unterlagen, die für die Erforschung der deutschen Geschichte notwendig sind, zu sammeln. Ich weiß, unter Archivaren ist der Begriff sammeln immer ein wenig kritisch, aber ich sage jetzt mal, dafür zu sorgen, dass sie gesichert werden und dafür zu sorgen, dass sie zugänglich gemacht werden. Um das ein wenig überhöht auszudrücken, ich versuche das dann auch Politikern gegenüber immer und auf diese Formel ein wenig zu bringen. Historisches Erinnern ist seit jeher und jenseits der Aufarbeitung und Bewältigung totalitärer Regime hochpolitisch und selbst für die Selbstdefinition einer Gesellschaft auf allen Ebenen, vom Gesamtstaat bis hin zur Familie und zur einzelnen Person, von integrierender und existenzieller Bedeutung. Die zentrale Aufgabe der Archive ist es, dieses Erinnern zu ermöglichen. Unter den Bedingungen des demokratischen und liberalen Rechtsstaats geschieht das nicht mehr durch die quellenmäßige Unterlegung offizieller Geschichtsbilder, sondern durch die allgemeine und öffentliche Bereitstellung der Quellen für eine ergebnisoffene Erforschung und diskursive Deutung von Vergangenheit. Die Archive sind der Ort, an dem verlässliche und authentische Quellen für jedermann zugänglich sind, der Ort, an dem Geschichtsbilder und Geschichtsdeutungen erarbeitet und wiederum auf ideologischen und zeitlich situativen Bedingtheiten hin überprüft und revidiert werden können. Das gilt auch und gerade in der digitalen Welt. Oder anders formuliert, vielleicht ein wenig sentenzenhafter, im demokratischen Verfassungsstaat sind die staatlichen Archive ein Transparenzversprechen der offenen Gesellschaft an sich selbst. Das klingt vielleicht selbstverständlich, aber ein Blick in unsere nähere Umgebung in Europa zeigt, dass diese Voraussetzung oder diese Selbstverständlichkeit lange nicht überall gegeben ist. Schauen Sie an, wie derzeit Geschichtsbeeinflussung in Polen betrieben wird. Aber ich möchte im Bereich der Archive bleiben. Wenn Sie schauen, was vor 3 Jahren mit meinem Amtskollegen Sergej Mironjenko vom russischen Staatsarchiv geschehen ist, der einen historischen Aufsatz geschrieben hat, in dem er einen Mythos über die Verteidigung Moskaus im Zweiten Weltkrieg als Mythos entlarvt. Das hat dazu geführt, dass er seinen Job los war und jetzt nur noch in einer Historikereinrichtung, nichts gegen Historiker in ihre Einrichtungen, aber man hat ihn regelrecht dort entsorgt, sodass er keine Rolle mehr spielen kann. Und noch schlimmer, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es in der Frankfurter Allgemeinen vom 31. Mai lesen können. Ansonsten möchte ich Ihnen raten, sich diesen Artikel zu besorgen, denn da geht es um den Historiker Sergej Koltyrin, der auch kritische Aufsätze zum stalinistischen Lagersystem geschrieben hat. Eigentlich nichts, wessen wir uns nicht alle bewusst wären, aber er ist schon der Zweite, dem daraufhin ein Prozess wegen Kindsmissbrauch angehängt wurde und der deshalb für 9 Jahre jetzt ins Gefängnis geht. Eine gruselige Situation und zeigt, wie perfide Staaten immer noch mit Geschichte arbeiten, auch wenn sie sich nach außen hin den Anschein von Demokratie und Offenheit geben. Was heißt das aber jetzt für unsere tägliche Arbeit? Wir müssen dafür sorgen, dass die Unterlagen, die beim Staat entstehen, auch tatsächlich nachher in die Archive gelangen. Jetzt gibt es diese, in Deutschland zumindest, und ich glaube, das ist zumindest im europäischen, westeuropäischen Ausland durchaus ähnlich, das Gebot der Aktenmäßigkeit der Verwaltung. Das heißt, der Merksatz für einen deutschen Beamten ist, der Stand einer Sache muss jederzeit aus den Akten erkennbar sein. Das war lange ein, ich hätte beinahe gesagt, Naturgesetz, denn es war notwendig, sein Handeln, sein Tun, auch für die Rechtfertigung, in den Akten zu dokumentieren, damit auch klar war, wie verteilen sich Verantwortungen. Auf Latein hieß das, quod non est in actis, non est in mundo. Was nicht in den Akten steht, ist nicht in der Welt. Und gleichzeitig heißt es, berichten macht frei. Das heißt, sobald ich als guter Beamter meine Dokumentationspflicht erfüllt habe, ist mir auch ein Teil der Verantwortung genommen. Nicht, wenn ich was falsch gemacht habe, aber doch, wenn es darum geht, zu begründen, warum Dinge geschehen sind. Das war früher der Normalfall, das ist es heute nicht mehr. Denn im Zeichen des digitalen Wandels haben sich die normalen Kommunikationen auf der Grundlage von Akten, ich denke mal allenthalben, weitgehend aufgelöst und gute Aktenführung, wie wir sie noch vor 40 Jahren in der Bundesrepublik allenthalben hatten, ist heute eine Ausnahme geworden. Eine ernsthafte Herausforderung für uns als Archivarinnen und Archivare, vor allem weil wir ja in den nächsten Jahren damit rechnen müssen, Akten angeboten zu bekommen, Unterlagen angeboten zu bekommen, die alles andere als informationell dicht sind und leicht lesbar. Es wurde auch schon mal die Idee geäußert, dass wir auf einen großen Verlust, dass die Masse letztendlich auf einen Verlust von Informationen, auf eine Vernebelung hinführt und wir auf eine große digitale Merowingerzeit hinsteuern, weil wir für diese Jahre, in denen wir den digitalen Wandel angestoßen haben, der geradezu revolutionär begonnen hat, dann keine Vorsorge getroffen haben, wie wir diese Informationen sinnvoll, sicher und valide in die Archive und damit dem historischen Erinnern zuführen. Das ist ein zentrales Arbeitsfeld, das sich nicht nur dem Bundesarchiv, sondern eigentlich allen Archiven stellt und in dem ich eine ganz schwierige Herausforderung sehe, denn je kleiner die Institution, je kleiner das Archiv, umso geringer die Möglichkeit, all den vielen Aspekten, die dieser Beruf bereithält und die ihn so interessant macht, wirklich genügen zu können. Darin sehe ich ein ernsthaftes Problem. Wir stoßen auch an dieser Stelle erneut auf das von Harari schon angedeutete Missverständnis. Es gibt Behörden, die meinen, wir brauchen eigentlich gar kein Archiv mehr, unsere elektronischen Daten können wir ja selber speichern. Und jetzt kommen wir genau dahin, was Harari gesagt hat, eine Gesellschaft, ein Staat, der nicht in der Lage ist, seine Informationen vernünftig zu organisieren und nicht auf irgendwelchen Rechnern, jeder nach seiner Fasson, der wird diese Informationen verlieren. Das ist also ein großes Missverständnis, dass die digitale Welt heute die Archive nicht mehr braucht. Die Demokratie ist ein gesellschaftlicher Rahmen, in dem auch Archive um Ressourcen konkurrieren müssen. Das ist schwierig. Also ein Fürst hat dem Archiv das zugeteilt, was er zuteilen musste. Heute müssen wir uns vor dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages und der Parlamente insgesamt rechtfertigen für das, was wir tun. Und wir stoßen, ich glaube, da ist die Erfahrung in Luxemburg nicht wesentlich anders als in der Bundesrepublik, häufig auf große Vorbehalte, wenn wir doch erhebliche Finanzmittel beantragen und fordern. Für was? Naja, für Altpapier. Wie das meine frühere zuständige Staatssekretärin immer gesagt hat, Herr Hollmann ist der Leiter der größten Altpapiersammlungsstelle in der Bundesrepublik. Das fand sie witzig, ich nicht. Aber es zeigt, wie der Blick auf uns an dieser Stelle ist. Was müssen wir dabei aber tun? Wir müssen den Leuten klar machen, ich habe es eben ja schon mal gesagt, unsere zentrale Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Archivgut, Unterlagen des Staates und viele Dinge darüber hinaus, eben nicht nur im engeren Sinne Unterlagen des Staates, erhalten bleiben und für eine Unterrichtung der Zukunft über unser Heute zu ermöglichen. Das ist nicht damit getan, dem Archiv diese Unterlagen einfach zu übergeben und zu sagen, jetzt sind sie ja sicher untergebracht. Das ist übrigens ein Vorurteil, an dem wir selber nicht unschuldig sind. Denn wir haben uns über viele Jahre hinweg sehr, sehr stark darauf konzentriert, Unterlagen erstmal für das Archiv zu sichern und haben weniger um dieses Erfolgs willen, weniger darauf hingewiesen, welche Folgekosten damit auf eine Gesellschaft zukommen. Deshalb für mich ist es in den letzten Jahren umso wichtiger geworden, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Archivgut nicht nur Kulturgut und damit kulturelles Erbe ist. Ich werde mittlerweile auch nicht mehr müde, darauf hinzuweisen, dass Vererben ein doppelter Prozess ist. Es wird vererbt, aber eine Erbschaft muss auch angetreten werden. Das heißt, die Dinge nur dem Archiv oder den Museen oder den Bibliotheken zu übergeben, aber dann nicht dafür zu sorgen, dass sie auch in der Lage sind, diese Dinge dauerhaft zu unterhalten, das ist ein großes Missverständnis. Ich stoße immer wieder, wenn ich mit Politikern über genau diese Frage diskutiere, auf dieses Missverständnis. Jetzt haben wir doch ein so teures Magazin gebaut. Jetzt muss das Papier doch sicher sein. Ich kann immer nur sagen, das Papier wird nicht im Archiv geschädigt. Das ist in den 30 Jahren vorher geschädigt worden. Sie stellen wahrscheinlich Ihre Kaffeetasse auch auf Ihre Akten, damit sie aufbleiben. Und die meisten sagen dann ja. Sehen Sie, so wird Papier geschädigt, nicht im Archiv. Und deshalb brauchen wir nachher Mittel und Wege, um damit umgehen zu können. Und noch eins mehr, finde damit nicht nur glückliche Kollegen in der Bundesrepublik, wir müssen viel deutlicher machen, dass wir gar nicht in der Lage sein werden, all das, was wir jetzt schon in unseren Magazinen haben, auch wirklich in die Zukunft zu sichern. Warum sage ich das? Allein für das Bundesarchiv spreche ich derzeit für 440 Kilometer Akten, 15 Millionen Fotos, 1,3 Millionen Filmrollen und unendlich viele genuin digitale Unterlagen, also allein die Filme, die wir ab nächstem Jahr jedes Jahr in digitaler Weise ins Bundesarchiv und damit in unser digitales Magazin bekommen, haben einen jährlichen Zuwachsbedarf von 6 Petabyte. Das ist eine echte Menge, wenn man, also nicht jetzt rein von der Speichermenge, da mögen anderswo ganz andere Mengen verarbeitet und gespeichert werden, aber für ein Archiv ist das, boah, eine mörderhafte Aufgabe. Aber wir müssen klar machen, entweder wir machen das und wir werden dazu in die Lage versetzt, oder aber die Dinge gehen verloren und zwar nicht nur einfach so, weil man sie vergisst, sondern sie gehen körperlich verloren. Ich habe gesagt, wir haben 1,3 Millionen Filmrollen im Bundesarchiv. Die meisten davon sind in ihrer Substanz gefährdet. Das heißt, wenn wir sie nicht digitalisieren, und zwar digitalisieren, denn die analoge Filmsicherung ist faktisch eine nicht mehr zur Verfügung stehende Option. Wenn wir sie nicht digitalisieren, werden diese Filme verloren gehen. Und bei Film heißt das, Nitrofilm zerfällt. Oder aber er wird so hochexplosiv, dass wir ihn aus diesen Gründen nicht mehr zugänglich machen können. Und die sogenannten Sicherheitsfilme aus den 50er Jahren, die auf Zellulose-Acetat-Basis hergestellt wurden, die leiden unter dem sogenannten Vinegar-Syndrom. Das heißt, wenn Sie da in unsere Magazine gehen, weht Sie ein leichter Essiggeruch an. Das heißt, das Acetat fällt aus den Filmen aus und damit werden auch diese Filme nicht mehr anschaubar. Eine gewaltige Aufgabe, aber wenn ich Ihnen sage, dass der neue Filmscanner, den wir jetzt mit viel Mühe beschafft haben, indem man zwar Filme mit in Echtzeit digitalisieren kann, also in 90 Minuten wird da ein 4K-Digitalisat hergestellt mit am Ende 10 Terabyte, dass diese Maschine 1 Million kostet, dann ist das eine groteske Vorstellung, wie wir mit dieser Maschine nachher an 150.000 Filmtitel rangehen wollen. Das würde bedeuten, also wenn wir 4 Stück am Tag schaffen, ist 150.000 durch 4, kommt kein Ergebnis raus, das mir gefällt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Institution Archiv, als Institution Museum, als Institution Bibliothek darauf hinweisen, dass hier unseren Möglichkeiten Grenzen gesetzt sind. Und zwar nicht nur, um immer mehr Geld zu fordern, denn mit mehr Geld werden wir es am Ende nicht schaffen. Die Dinge werden verloren gehen. Wie heißt das? Bei Fontane Tant sind alle Gebilde von Menschenhand. Das ist nun mal so. Aber wir müssen dafür sorgen, dass nicht die Erwartung in uns gesetzt wird, das ist im Archiv, dann ist es doch sicher und zwar für ewig. Das heißt, wir dürfen nicht zulassen, dass die in uns gesetzten Erwartungen jedes erfüllbare Maß übersteigen. Juristen haben dafür einen Leitsatz, einen Lehrsatz, der heißt Ultra posse nemo obligatur. Über seine Leistungsfähigkeit darf niemand hinaus belastet werden. Das gilt auch für uns.
Reflexionen rund um die Archiven an Demokratie gehen weiter thematisiert. Die Historiker Nadine Geisler und Jean Reitz mit historischer Forschung ein Hürdenlauf.
Wir werden euch, ich würde als 2 aktuelle Projekte ein bisschen erzählen an die Kontrahenten, die wir hier begehen tun. Wir sind 2 Historiker, und wie gesagt, seit 2017 arbeiten wir im Auftrag vom Lützebäuer Staat und der Oberbestimmung vom Lützebäuer Geheimdienst. Wir hauptsächlich arbeiten wir auf Ausstellungen.
Weil wir können vielleicht vor Ausstellung vorstellen, das ist ein Idee, was wir so machen. Fängt nur mit der Gülle Frau, 2010, 2011, großen Zirkus an Zeitungen, mehr ganz große Success, über 37.000 Leute, wo wir am Anfang, da denke ich, wir wussten, wir hätten eine Gülle Frau, die wir ausgestaltet und auch andere haben wir am Anfang versucht, die Geschichte von der Dame dort zu erzählen. Ein anderes Beispiel, Jean Cocteau, L'œuvre graphique, eine Ausstellung, die am Cercle war, 2012, auch viel Leute kriegt. Eine ganz tolle Ausstellung, wo ich mit Anouk Schilz zusammen geschafft habe, die Szenografie gemacht habe, da habe ich gesehen, was man so macht. Dort drin gegangen, für quasi 400 Blieder, die Jean Cocteau gestaltet hat, auszustellen, was natürlich schon eine Dividend ist als für einen Szenograf. Ein anderes Beispiel, Picasso, Ceramiken, die man ausgestellt hat, 2016, 2017, auch am Cercle. Das war eine ganz tolle Ausstellung, wo wir flotte Sachen hatten, teilweise auch Sachen aus der Familie, also von Claude Picasso selber.
Und dann haben wir auch die Ausstellung über den Ersten Weltkrieg 2017 zu Kerzing. Die hast du noch das Jahr darauf zu Kleef gewiesen. Das war eine ganz flotte Sache. Da war auch noch Schild-Szenografin. Da hatten wir auch, das war ein ganz Reuzit. Da hatten wir über 17.000 Visitoren, die da waren. Dann schaffen wir aktuell auf der Ausstellung über Lützburg am Zweiten Weltkrieg. Ja, und da kommen wir auf den aktuellen Projekt, wo wir auch am Gang sind, das ist das Rell, wie schon so, dass wir schwätzen über den Hürdenlauf-Rell, genau, den Hürdenlauf-Ausstellung Zweiten Weltkrieg. Lo, was das Rell angeht, da schaffen wir mit klassifizierten Dokumenten und da muss man auch also Normen respektieren am Sicherheitsbereich. Wir können nicht aber nicht über den Inhalt sagen, weil Ende des Monats muss man den Rapport aufgeben, der Tisch, da können wir noch nicht dazu sagen. Wir können aber über die Konditionen schwätzen, an denen wir geschafft haben. Und wie das ist so schön, ob der Zeichnung gesitte, die du schon gemacht hast, von unserem Arbeitsraum, das ist ein Raum ohne Fenster, das ist ein hermetisch aufgeschlossener Raum, also das war ein Sicherheitstier, die den Raum auch immens hermetisch aufgeschlossen hat, sodass kein Sauerstoff dabei war und man muss ein Tabest in den Mond in der Brüche, für das ein Klimaanlage konnte angebaut gehen, dass wir überhaupt da konnten schaffen. Und dann haben wir auch aufgesichert Computer mit doppeltem Backup, die gemacht hat. Dann haben wir auch einen Scanner gekriegt, dass man aber Dokumente könnte scannen. Und seitdem wir so als einen Drucker angespart gehen, also hinter Schloss und Riegel, für das man da nicht, dann könnte man ja so Dokumente duplizieren. Und dann die ganzen Sicherheitsprozeduren, also braucht eine Badge für ran, sind zwei Schlüssel, ein Code für ran. Aber natürlich darf man nicht über den Inhalt schwätzen. Und noch Tendien, die darf man auch nicht mehr dran holen, die muss man dann auch mal von der Dialei lösen. Aber wie gesagt, wir können nicht darüber schwätzen, schüsse nicht alles. wat man machen. Und dann haben wir auch die Frage gestellt, ob es dann noch nicht kein Sinn, dass wir vielleicht Giffen aufgelauscht haben. Weil wenn ich bis zu sicher jetzt Kuren beim Schell matt gemacht habe, dann geht es selber leicht paranoid. Wir haben dafür uns dann das so aufgemacht, wie gesagt, wir schwätzen nicht drüber und dann hat das ganz ist das okay. Die Frage, die ich natürlich kann stellen bei der ganzen Sache, wenn auch ein Endbericht angeht, was schreiben wir da dran? Ja? Ich meine, dass wir gewusst, also den Kontrakt, den wir haben, wir dürfen ja keine Hinweise darauf geben, die könnten darauf schließen lassen, ob irgendwelche Personen. Da muss man Rücksicht stellen auf Operationen, die vielleicht noch am Laufen sind, aber man natürlich will noch Dokumente publizieren oder zitieren, dann muss man das natürlich mit denen Service, die sich darum kümmern, natürlich mit denen Rückspruch holen. Wie gesagt, die große Frage ist, was sollen darauf hochkommen? Tatsachen sollen drauf kommen, Sachen, die Privatsphäre angehen, ja, ich dann nicht. Und du kannst ja auch ein Beispiel sagen, wann der Fall wäre und wer ihn aufgelauscht hat, ging. Was soll davon an der Rapport, also Tatsache, dass ihn aufgelauscht hat, ging aus, soll meiner Meinung nach schon dem Publik wissen, aber alles, was Privatsphäre angeht, ist dann nicht.
Voilà, muss man einen kleinen Sprung machen, zurück vom Kalten Krieg auf den Zweiten Weltkrieg. Ich habe im Moment auf der Ausstellung des Zweiten Weltkriegs, da muss man natürlich auch da als kleine Probleme, Überraschungen. Wir sprechen ein bisschen über digitale Datenbanken, wo wir Probleme hatten. Wir sprechen aber auch über Zufallstreffer, Sachen, die wir vorn tun, Sachen, die wir nicht vorn tun. Wir sprechen über die Archiven, die dann im Prinzip offiziell nicht gehen, aber auch über die Rechte für etwas zu publizieren. Aber fängt man mit digitalen Datenbanken, das ist eine super gute Sache, weil man effektiv da relativ sehr Sachen finden kann. Ich gebe euch zwei Beispiele. Die Fotothek von der Stadt Lützburg hat über 6 Millionen Klischeen, die sie an ihren Lehrern haben. Dafür sind dann entre-temps 2 Millionen, also ein Drittel, als digitalisiert. Aber das Problem ist, dass am Anfang 70.000 indexiert sind. Das heißt, dass ich quasi auf 70.000 kann zurückgreifen digital. Und das geht am Anfang für Recherche nicht durch, weil wenn ich etwas Spezielles sicher und ich als meine Chance habe, fand ich einfach viel zu viel klein. Das andere Beispiel, so nicht schon, das sind die vom ECPAT, dass die Gesellschaft, die Bildmaterial und Filmmaterial von der französischen Armee geriert, die haben noch über 10 Millionen Bilder am Bestand. Dafür sind 15% digitalisiert, aber bei den 30.000 Filmen sind rund 40% digitalisiert. Natürlich ist das super gut, da kann ich Sachen finden, aber die Sachen, die mir gesichert haben, nicht so von mir effektiv tun müssen, ich werde die Archivisten, die Kapitäre selber führen, für die Dokumente zu finden, die mir gesichert haben für eine Ausstellung. Ein anderes Beispiel, wo ich so kein Problem kriege in NRW, das ist die Idee vom Deutschen Historischen Museum, eine super Datenbank, über 600.000 Objekte. Aber das Problem, also war doch gut, dass 50% tun ein Foto. Mit den Sachen, die mir gesichert haben, zum Beispiel eine Uniform von einem SS-Mensch, haben wir nicht gesehen, weil durch datenschutzliche Maßnahmen, also nicht möglich, die Uniform dort zu weisen, weil du ein Hackerkreis drauf hast. Das heißt, die ganze Recherche machen müssen über Telefon machen, wir konnten nicht auf den digitalen System zurückgreifen. Wenn wir bei Zufallstreffer kommen, da gehen heute so flotte Überraschungen. Bundesarchiv von Kommunikation ist gesagt, das wäre eine immense Sammlung von Fotos von Herbert Ahrens, die wären am Nationalarchiv an der Stadt. Das stimmt doch, da sind 600 Fotos, die immens gut sind. Aber das Problem ist, dass sie just Planschkontakte, also Kontakte auf sich. Am Martin kann ich an einer Ausstellung, eine Publikation, kann ich quasi nicht aufhängen, weil die sind so klein, sie scheinen zu gucken, das ist aber schon mal besser. Ja, auf der anderen Seite, und aber da die Archivisten als Fotosammlung gewesen vom Herrn Katzenberg, den er geschenkt hat, als Undenken und den ersten Kreistag, den an der Stadt Lützburg war. Und was finden wir da? Wir haben 67 Fotos, die den Herbert Ahrens gemacht hat, über die ganz großen Manifestationen, die den NS-Regime zu Lützburg organisiert hat. Also, einerseits eine Täuschung, andererseits haben wir eine Überraschung gekriegt, weil wir dann aber Fotos fanden, mit denen wir nicht gerechnet hatten.
Dann haben wir noch ein Beispiel, wo wir darauf gefallen sind bei unseren Recherchen, dass von Archiven, die eigentlich noch nicht mehr zugänglich sind, das sind die von den Dokumentationszentren über die Zwangsrekrutierung und über die Resistenz, wo es auch kein Inventar gibt, wo ihn effektiv schon muss, also einen Archivist kennen oder in einem DZ, das da auch sind, brauchen dann natürlich auch in dem man dann hingeht. Sonst bleiben so Dokumente einem eben auch nicht zugänglich, was auch schön ist.
Ja, zum Beispiel haben wir ganz flott Foto von, das ist ein Foto von der Escher Musik bei einer Aktion von Winter Hipsberg. Foto von der Musik, die nicht quasi gut kennen. Das Problem ist, dass die Foto, die als gemerkt von einem Escher Fotograf, die sind droit noch nicht geklärt. Natürlich, wir hoffen, dass das geklärt wird bis im Oktober, dann können wir die Foto an der Ausstellung weisen. Ein anderes Beispiel, das vor, die wir erstellen, wir haben eine Publikation von 2015, die zu Peking herausgekommen ist, und da sind sie gegangen und sie haben die ganzen Kollaborateure, die heute den 11. September festgeholt sind, wo sie das Gesichter geschwärzt. Da den davon nicht so erkennen, wie das ist. Wenn man noch ein bisschen weiter gucken geht, also da war so, dass quasi alle Leute, die Leute schon in der Zeitung stehen. Und wenn ich da gucken Haut, für Haut können, ein Dossier anzugucken, muss ich dann den Prokurateur General vorhören, für den Autorisation zu kriegen. Und dann gehe ich den Dossier raus. Und dann, wenn ich dann hier noch von werblich interessiert, für was die verurteilt gehen, wenn ich dann zurückgehe an Zeitungen von 1946 bis 1953, da fand ich alle getötet von politischen Prozessen. Natürlich vor, also am Anfang fand ich mich los. Fand ich nur, geben die Artikel in der Zeitung an der Stelle so ziemlich absolut kein Problem. Wenn ich dann aber die Urteil holen aus den Archiven, dann muss ich doch wirklich eine ganze Prozedur machen, für die können zu weisen.
Ja, und an dem Kader haben wir noch als letztes Beispiel, wo wir auch lange überlegen, ob man ein Foto da nur soll weisen oder nicht. Wir haben an einem Gemengenarchiv ein Fotosalbum gefunden von irgendeinem Herr, den du nicht Familie ist mit den Leuten, die da drauf sind, und den hat das Fotoalbum in der Gemeinde aufgegeben, weil dann irgendwie ich meine, ein Haus kam und dann im Speicher fand, das ist nicht gut, schon mal dazu dienen, wo ich natürlich ein Foto hat, die aber effektiv weiß, du hast dann Mädchen an der Uniform von Bund der Deutschen Mädchen in Hitlerjugend, dann haben wir den jungen Kerl an Madame, die am Reichsarbeitsdienst sind, was am Anfang ein exemplarisches Foto ist, die gut kennt weisen. Ne, uniformstechnisch, mir wo wir uns dann aber gefreut haben, die Fotosammlung gehört der Gemeinde, wir dürfen dann nur die Fotos so an der Ausstellung weisen oder nicht?
Wenn wir ein bisschen Konklusion sehen, von unserer Intervention, wie wir so, was wichtig ist, wenn wir an den Archiven schaffen, dass wir wirklich thematisch kennen müssen, dass wir ein Thema wirklich ganz gut beherrschen. Wir müssen aber auch, der anderen Seite muss man wissen, wie ein Archive funktioniert. Das heißt, wie als Struktur von der Suchmaschine, wie ist die ganze Boutique abgebaut. Und ihr wisst, dass die Archive auf Fungen abgebaut sind. Ja? Wie die Fungen kennen wir nicht. Wenn mich interessiert, Foto vom Zweiten Weltkrieg, dann was mir dann gerne, ob die Leute am Weltschuss in Fungen oder am Dokumentation General oder irgendetwas, mir ich muss es können fangen. Und als Konklusion, die wir gezogen haben, ich meine, da sind wir alle 2-1, das ist die beste Quelle, die wir gefunden haben, das ist nicht immer der Archive, den es gerade wird. Vielen Dank.
Archiverfahrungen über Hindernisse auf dem Weg zum Dokument, Erinnerungen über ihre Recherchen an Archiven da draußen, Literaturwissenschaftlerin, Historikerin und Auteur Germaine Götzinger.
Anlass für einen einwöchigen Forschungsaufenthalt im August 81 im Staatsarchiv Potsdam war eine Arbeit über die Vormärzschriftstellerin Luise Aston. Sie war in den 1840er Jahren bekannt geworden durch ein schmales Büchlein, Meine Emanzipation, Verweisung und Rechtfertigung, das 1846 bei Vogler in Brüssel erschienen war. Darin hatte sie sich in einem vehementen Plädoyer für die Selbstbestimmung der Frau eingesetzt. Freiem Leben, freiem Lieben bin ich stets treu geblieben, heißt es in dem Gedichtband Wilde Rosen. Darüber hinaus pflegte sie einen Lebenswandel, der damals als äußerst anstößig galt. Sie war geschieden, trug Hosen, rauchte Zigarren und verkehrte in Männerkreisen. Politisch stand sie auf der Seite der Liberalen, die sich Versammlungsfreiheit, Aufhebung der Zensur und eine deutsche Verfassung einsetzten. 1849 schloss sie sich den Freischärlern an, denen es um die Unabhängigkeit Schleswigs und Holsteins von Dänemark ging. Wegen unmoralischen Lebenswandels und demokratischer Umtriebe geriet Luise Aston bald in die Fänge der Polizei und wurde aus Berlin ausgewiesen. Umfangreiche Polizeiakten zu ihrem Lebenswandel und ihren politischen Überzeugungen gab es im Staatsarchiv Potsdam. Sie einzusehen, aber erwies sich als ein schwieriges Unterfangen. Das notwendige Visum zum Einreise in die DDR mitsamt einer ausführlichen Beschreibung meines Forschungsgegenstandes musste ich beim Ministerrat der DDR beantragen. Zwei Anträge blieben unbeantwortet. Da ich zu jener Zeit im Schuldienst war und die Sommerferien zum Recherchieren nutzen musste, geriet ich unter Zeitdruck. In meiner Not wandte ich mich an einen Freund, der der Kommunistischen Partei Luxemburgs nahestand und der sich bereit erklärte, die Sache für mich zu regeln. So bekam ich dann eine Erlaubnis des Ministerrats der DDR, die vielen Westdeutschen verweigert wurde. Das Visum erhielt ich schließlich am Tag meiner Einreise im Ostberliner Haus des Reisens nahe dem Alexanderplatz. Dann durfte ich über Wannsee und nur über Wannsee in die DDR einreisen. Zunächst ging es also zurück über den Bahnhof Friedrichstraße nach West-Berlin. Am Grenzübergang Dreilinden musste ich unaufgefordert alle mitgeführten schriftlichen Unterlagen vorlegen. Weil die relativ umfangreich waren, musste der ganze Bus mit Rentnern, die zum Einkaufen nach West-Berlin gereist waren und dort unter anderem Heringe erstanden hatten, eine gehörige Verspätung in Kauf nehmen. Dann aber gelangten mein Mann und ich nach einer abenteuerlichen Bus- und Taxifahrt zum Schlosshotel Cäcilienhof, das Kaiser Wilhelm II. Für seinen Sohn hatte erbauen lassen und wo vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 die Potsdamer Konferenz tagte. Am nächsten Morgen mussten wir zur Passkontrolle zur Polizei. Dort ließ man uns lange warten und nach einer eingehenden Befragung nahm man uns die Pässe ab. Wohl war uns dabei nicht, doch war damit gewährleistet, dass wir uns nicht aus Potsdam entfernten. Obwohl es eine S-Bahn-Verbindung nach Ostberlin gab, wagten wir nicht, dorthin zu fahren. Dann durfte ich endlich ins Archiv. Zuerst wurde ich von einem Verantwortlichen mit einem beeindruckenden Abzeichen am Revers darüber belehrt, dass das Staatsarchiv allen internationalen Standards genüge und mir alle angefragten Dokumente zur Verfügung stünden. Dem war auch so. Wenn sich aber Querverweise auf andere für mein Forschungsvorhaben relevante Dokumente ergaben und ich die ebenfalls einsehen wollte, war das eine Sache der Unmöglichkeit. Ursache: Inventar. Fotokopien gab es keine. Demnach hieß es, so viel wie möglich abschreiben. Das war nicht einfach. Zuerst wegen der deutschen Kurrentschrift und dann wegen der oft unleserlichen Schreibe der Polizeibeamten und den vielen achtlos hingekritzelten Randglossen. Einen Mikrofilm durfte ich allerdings in Auftrag geben. Ich erhielt ihn ein halbes Jahr später per Post. Bevor wir abreisten, mussten wir ein zweites Mal zur Polizei, um unsere Pässe abzuholen. Eine letzte Überraschung gab es am späten Nachmittag am Grenzübergang, wo man uns fragte, was wir in der Zeit von 14 bis 17 Uhr gemacht hätten. Schließlich hätten wir das Archiv kurz nach 14 Uhr verlassen. Damit wäre das Kapitel Staatsarchiv Potsdam eigentlich für mich abgeschlossen gewesen, wenn ich nicht rein zufällig 2002 beim Archivtag in Trier den damals diensthabenden Archivar aus Potsdam getroffen hätte. Wir kamen ins Gespräch und er war gespannt, von mir zu hören, wie ich den damaligen Archivaufenthalt in Potsdam erlebt hatte. Im Gegenzug berichtete er mir bereitwillig, dass es für die Archivare eine wunderschöne Abwechslung war, wenn Gäste aus dem Westen aufkreuzten, dass er aber jeden Tag einen Bericht über mich abliefern musste. Für mich als junge, unabhängige Forscherin war die Archivarbeit in Potsdam, die ich ohne institutionelle Rückendeckung durchführte, eine wichtige und prägende Erfahrung. Sie legte den Grundstein für eine Informationsbasis über eine bis dato kaum bekannte Schriftstellerin, über die ich im Fischer Taschenbuch Verlag eine Monographie veröffentlichte. Dennoch sind meine Potsdamer Erfahrungen auch negativ belastet. denn die Realität wich stark ab vom Idealtypus eines freien und demokratischen Zugangs zum Archivgut. Einreisegenehmigung und Zugang zu den Dokumenten erhielt ich nur dank einer zähen Hartnäckigkeit. Darüber hinaus wurden alle Archivalien vorerst auf sensible Informationen überprüft, ehe sie zur Einsicht freigegeben wurden. Dass ich mein Augenmerk auf eine Demokratin der Vormärzzeit gerichtet hatte, erwies sich als günstig. In Luise Astons Texten waren aufgrund der geschichtlichen Konjunktur keine für das DDR-Regime kritischen Stellungnahmen zu erwarten. Dass ich aber in den Blick der Stasi geriet, ist schlicht unhaltbar. In einem Rechtsstaat stellt der freie Zugang zu Archivalien einen wesentlichen Bestandteil des Rechts auf freie Meinungsbildung und freie Meinungsäußerung dar. Mein zweites Beispiel führt in die USA, nach Los Angeles in Kalifornien, in das Archiv des Simon Wiesenthal Centers. Im Mittelpunkt meiner Recherche stand ein Tagebuch von Hugo Heumann. Hugo Heumann war ein jüdischer Textilfabrikant aus Mönchengladbach, der 1939 nach der Arisierung seines Betriebs dank verwandtschaftlicher Beziehungen nach Luxemburg ins Exil kam. 1942 wurde er wie die restlichen in Luxemburg verbliebenen Juden ins Kloster Fünfbrunnen abgeschoben. Er und seine Frau Selma wurden mit der Verwaltung dieses Sammellagers, das man verharmlosend als jüdisches Altersheim bezeichnete, beauftragt. 1943 kamen sie auf einen Transport nach Theresienstadt. Dort begann Hugo Heumann heimlich, ein an seinen in Holland untergetauchten Sohn Walter gerichtetes Tagebuch zu schreiben. Das notwendige Papier beschaffte er sich in der Zentralevidenz, wo er Schreibarbeiten verrichtete. Die einzelnen Blätter, die er später zu einem Heft zusammennähte, versteckte er im Strohsack seines Bettes. Dieses Tagebuch, das rückblickend mit der Übersiedlung von Mönchengladbach nach Luxemburg beginnt und mit der Rückführung von Theresienstadt nach Luxemburg endet, ist für die luxemburgische Geschichtsschreibung ein außergewöhnliches Dokument. Hier werden Luxemburger Zustände aus der Außenperspektive eines jüdischen Exilanten, den es nach Luxemburg verschlagen hat, geschildert. So beschreibt Heumann das schwierige Verhältnis der armen jüdischen Flüchtlinge zur reichen Verwandtschaft in Luxemburg, deren Mitglieder sich ein Affidavit zur Ausreise nach den Vereinigten Staaten beschaffen konnten. Er dokumentiert die schwierigen Lebensbedingungen in dem hoffnungslos überfüllten Kloster und die dort erlittenen Schikanen, gibt detaillierte Auskünfte über den Abtransport nach Theresienstadt und das Leben im dortigen Lager. Wie durch ein Wunder wurden die Heumanns von einem weiteren Transport in die Vernichtungslager verschont, konnten 1945 nach Luxemburg zurückkommen und von dort aus zogen sie weiter in die USA. Auf das Tagebuch war ich eigentlich zufällig gestoßen, als ich in den 90er Jahren in der Nationalbibliothek auf bestellte Bücher wartete und mir die Zeit mit dem Schmökern im Bestandsverzeichnis des Leo Beck-Institutes in New York vertrieb. Groß war meine Überraschung, als ich im Register auf Luxemburg und das Tagebuch von Hugo Heumann stieß. Ein Brief nach New York genügte und kurze Zeit später war ich im Besitz einer Kopie des Typoskripts von Hugo Heumann. Mir war sofort klar, dass das Dokument veröffentlicht werden sollte. Fehlten doch gerade Zeugnisse aus jener für die jüdische Bevölkerung Luxemburgs schwierigen Zeit. Eine gute Gelegenheit bot das Kulturjahr 2007, in dem das Centre National de Littérature eine Ausstellung Exilland Luxemburg vorbereitete. Zusammen mit Marc Schönchen, dem heutigen Direktor des Zentrums für politische Bildung, machte ich mich auf den Weg nach Los Angeles, wo Hugo Heumanns Sohn Walter hochbetagt lebte. Ihn wollten wir interviewen und um die Erlaubnis bitten, das Tagebuch seines Vaters zu veröffentlichen. Im Laufe des Gesprächs, bei dem er uns bereitwillig Antworten auf alle unsere Fragen gab, verwies er so nebenbei auf das Manuskript, das ja im Archiv des Simon Wiesenthal Centers in Los Angeles liege. So eine Überraschung für uns, die wir bislang nur von der Existenz des Typoskripts aus New York ausgegangen waren. Natürlich wollten wir beide Fassungen vergleichen. Schnell wurde klar, dass das später entstandene Typoskript und das Manuskript nicht hundertprozentig übereinstimmten. Die Abweichungen waren keineswegs grobe Fälschungen, aber dennoch nicht belanglos. So zum Beispiel gab es Stellen im Manuskript, aus denen hervorging, dass es trotz der widrigen Umstände bescheidene Glücksmomente gab, wenn etwa die luxemburgischen Vermieter die Heumanns zur Kirmes einluden oder wenn Besuch nach Fünfbrunnen kam und man gesellig beisammen sein konnte. Jene Stellen hatte der Ersteller des Typoskripts gestrichen, so als wolle er verhindern, dass das Bild des jüdischen Leidens abgeschwächt wird. Da unserem Kopierantrag nicht stattgegeben wurde, verglichen wir unter enormem Zeitdruck beide Textfassungen, indem einer vorlas und der andere die abweichenden Textstellen kopierte. Bevor wir abreisten, versprach man uns, die Einwilligung Walter Heumanns vorausgesetzt, das Originaltagebuch einzuscannen. Daraus aber wurde lange Zeit nichts. Trotz wiederholter Rückfragen erhielten wir keine Scans. Auch Walter Heumanns Interventionen brachten uns nicht weiter. Als ich mich zum x-ten Mal an die Direktion wandte und abermals beteuerte, wir seien selbstverständlich bereit, für die Scans zu zahlen, schrieb man uns, der Auftrag, das Kopieren von knapp 100 Manuskriptblättern, könne für $2,500 ausgeführt werden. Es war eine horrende Summe, die weit über dem lag, was angemessen gewesen wäre. Weil wir in einer Position der Schwäche waren und das Tagebuch unbedingt während des Kulturjahres zeitgleich zur Ausstellung veröffentlichen wollten, willigten wir ein. Und das Centre National de Littérature zahlte den verlangten Betrag. Walter Heumann war entsetzt und enttäuscht, als wir ihm das mitteilen. Denn er hatte bei Abgabe des Manuskripts in einem Vertrag mit dem Archiv ausdrücklich festgehalten, mit dem Manuskript dürfe man keine Geschäfte, keinen Gewinn machen. Wenn auch der Zugang zu den Dokumenten in beiden amerikanischen Archiven frei und problemlos war, so gab es dennoch auch hier Negativpunkte. Im Leo Beck-Institut verwies man, aus Unwissenheit oder Absicht sei dahingestellt, uns nicht auf die Originalquelle. Tatsächlich ist der Archivbenutzer abhängig von der Qualität der archivalischen Arbeit. Im Simon-Wiesenthal-Center erfuhren wir, dass sogar im Bereich Archiv Geld eine Rolle spielt. Wer nicht zahlt, ist ausgeschlossen von Informationen, die allen zur Verfügung stehen müssten. Dass pekuniäre Aspekte bei Auktionen oder in Antiquariaten mitspielen, kann man noch verstehen. In öffentlichen Archiven hingegen müssen Gewinnzwecke ausgeschlossen sein. Gilt das nicht, wird der freie und demokratische Zugang erheblich behindert. Aus den genannten Beispielen geht hervor, dass die Behinderung der freien Archivarbeit unterschiedliche Formen annehmen kann. Im ersten Fall im Staatsarchiv Potsdam handelte es sich um ein leicht kaschiertes, dennoch unzulässiges, politisch motiviertes Kontrollsystem. Im zweiten Fall im Simon-Wiesenthal-Center gründete die Restriktion auf nicht statthaften finanziellen Ansprüchen des Archivs. Ich möchte meinen Beitrag aber nicht mit Klagen und Kritik abschließen. Ich habe in vielen Archiven gearbeitet, wo ich mit großer Kompetenz, Zuvorkommenheit und Engagement empfangen wurde. Das war der Fall sowohl im Stadtarchiv Wangen im Allgäu als im Staatsarchiv Bremen, wo ich wegen Luise Aston vorstellig wurde. Es war gleichermaßen gewährleistet im Stadtarchiv Bensheim, das den Gertrud Eiselt-Nachlass beherbergt, wie im Archiv der Universitätsbibliothek Hamburg, wo ich über Paul Walter Jakob arbeitete. Es trieb ebenfalls zu auf die Syracuse University Library, wo ich zusammen mit Claude Comter die Hugo Gernsback Papers einsehen durfte, oder auf das Musée-Archiv de la Littérature in Brüssel, wo ich über Henry van de Velde recherchierte. Schließlich konnte ich mich immer wieder auf das deutsche Literaturarchiv Marbach verlassen, das, wenn es um kleine Aufträge ging, problemlos Kopien zur Verfügung stellte und mit Verweisen auf andere Bestände, seien sie in Marbach oder anderswo. Wegen des Reichtums seiner Bestände, seiner umsichtigen und intelligenten Akquisitionspolitik und des fachgerechten Umgangs mit den ihm anvertrauten Materialien ist Marbach Mutatis Mutandis zum Vorbild für das Märscher Literaturarchiv geworden. Der knappe, interpretative Rückblick macht darüber hinaus deutlich, dass die Absicherung des demokratischen Zugangs zu den archivalisch überlieferten Zeugnissen der Vergangenheit eine solidarische Aufgabe von Archivbetreibern und Archivbenutzern ist. wenn in der weltweiten allgemeinen Erklärung über Archive der UNESCO und des International Council of Archives von 2011 der freie Archivzugang als Grundlage für die Förderung der Demokratie, den Schutz der Bürgerrechte und die Verbesserung der Lebensqualität anerkannt wird, wird damit der politische Auftrag deutlich, Archivarbeit als wesentliches Konstituent staatsbürgerliche Verantwortung zu schützen und zu fördern.
Soweit für de Resümé vom 9. Archivdach, organisiert vom Verein von der Lützebäuer Archivisten, VLA. Linken auf Fotosmaterial sie wie gewinnt zu fangen ob 100,7.lu. Innert Konferenzen.